Sehr geehrte Damen und Herren, es ist fast vollbracht. Wir finden uns gerade auf der Zielgeraden. Die Workshop-Moderatoren formulieren noch die letzten Ergebnisse der Workshops. Wir fangen trotzdem schon an. Ich will Professor Becker bitten, die Ergebnisse des vierten Workshops zum Thema Medienrecht, DRM und TCG vorzutragen.
Soll ich draufklicken? Machen das lieber nochmal. Doppelt? Doppelklick? Oder? Wunderbar, ja. Dann müsste es jemand. Wunderbar. Das Mikrofon ist an hier. Ja, meine Damen und Herren, irgendwas. Ist das in Ordnung? Gut. Ich hatte die Ehre, diesen Workshop zu moderieren über Medienwirtschaft, Digital Rights Management und TCG. Die Teilnehmer waren sehr weit gestreut über diese gesamte Problematik. Ich fange mal zunächst an mit den Medienwirtschaftsvertretern im weitesten Sinne. Das war Herr Christopher Gersten von Universal Marketing Group und Herrn Wolf als Vertreter der GEMA zähle ich auch dazu in einem weiteren Verständnis. Das waren also die beiden Vertreter der Medienwirtschaft, die Aspekte reintragen sollten, wie Digital Rights Management und auch Trusted Computing zu beurteilen ist aus ihrer Perspektive. Die anderen Teilnehmer, Herr Fitzner, Herr Grasmog, Herr Bechtholz, sind eher auf der forschenden, publizistischen Seite tätig. Ich brauche sie im Einzelnen vielleicht nicht mehr vorzustellen. Dann hatten wir als Besonderheit Teilnehmer von der TU Berlin, nicht die gesamte TU Berlin, sondern 4 Studenten aus der Arbeitsgruppe von Professor Lutherbeck, die eigentlich die Initialzündung zu der ganzen Tagung gegeben hatten, weil vor einem guten Dreivierteljahr in einer Lehrveranstaltung bei Herrn Lutherbeck die Idee geboren ist, über Trusted Computing und alle zusammenhängenden Probleme eine Tagung zu machen. Also in gewisser Weise, Herr Sandl ist ein Initiator, ja, stimmt, und dann auch noch studentische Teilnehmer einer Veranstaltung an der TU Berlin. Und deshalb fanden wir es angebracht, Sie auch zu Wort kommen zu lassen. Also das war zunächst einmal das Gremium der Referenten. Insgesamt war es eine sehr offene, auch sehr sachliche Diskussion. Und ich habe die nicht leichte Aufgabe, zum nächsten Folie zu kommen. Was mir nicht gelingt. Was kann ich? Ach, da.
Ups. Brech nochmal ab.
Retry.
Das sollte eigentlich funktionieren.
Soll ich jetzt auf dem Feuer drücken oder auf Enter?
Ja.
Auf welchen? Auf die Bilder. Okay, auf die Bilder drücken.
Ja? Bilder und Bilder.
Ja, die erste Folie zeigt die wesentlichen Stellungnahmen der beiden Medienvertreter, Herr Gersten von der Universal Marketing Group und auch von Herrn Wolf als Vertreter der GEMA. Beide haben ausdrücklich betont, und deshalb steht hier auch Medienwirtschaft und Verwertungsgesellschaft, dass sie an DRM-Systemen als grundsätzliches Mittel, Vergütung für die Urheber von Content zu bekommen, sehr, sehr interessiert sind, dass sie aber auch offen sind für alle technischen Lösungen. Insbesondere konnten sie aus Neuigkeitsgründen noch nicht sehr viel zu Trusted Computing sagen, aber die Aussage war von der Art, wenn das hilft, unsere Vergütungsprobleme in den Griff zu bekommen, dann nehmen wir auch Trusted Computing. Und Sie nehmen alles, was an technischen Möglichkeiten da ist. Punkt 2 war sehr klar ausgedrückt, dass also die Verluste der Content-Industrie, in diesem Fall war es Musikindustrie, der Labels ungefähr 20% von Jahr zu Jahr ausmachen. Herr Gerstin war nicht der Meinung, dass es allein durch illegales Downloading ist. Es gäbe ein Bündel von Ursachen. Eine hat er offenkundig attestiert, dass auch eine gewisse Inflexibilität der Content-Industrie auch dazu beigetragen haben, nicht geeignete Marktmodelle zu entwickeln, Business-Modelle zu entwickeln. Das hat er zugegeben. Aber insgesamt sei das Problem der Vergütung von Urheber für ihre geschaffenen Kontext von solcher hohen Relevanz, dass sie an allen technischen Lösungen interessiert sei. Auch die GEMA ist offen für alle technischen Lösungen, die diese Vergütung rechtfertigen kann. Also es war deutlich ausgedrückt, man sucht nach allen Möglichkeiten und ist da offen für jede technische Möglichkeit. Dann wurde es eigentlich unter den anderen Teilnehmern stärker diskutiert als unter Einschluss der Medienvertreter, wie dann Trusted Computing zu DRM steht. Diese beiden wesentlichen Elemente, Attestation und Sealed Storage, ist es unbestritten bei allen, die sich dazu geäußert haben, dass es für DRM-Zwecke verwendet werden kann. Das ist ja auch in anderen Vorträgen auf diesem Workshop, auf dieser Tagung immer wieder gesagt worden. Insgesamt bestand die Meinung, dass Trusted Computing für DRM eine wirklich interessante Technologie ist, auch um DRM-Möglichkeiten technisch unangreifbarer zu machen. Aber es war eben auch genauso deutlich ausgedrückt, dass ist ja nicht nur in unserem Workshop ausgedrückt, sondern auch in anderen Beiträgen gestern und heute, dass die Funktionen, die TCP und TPM liefern, gegenwärtig zu erheblichen Bedenken Anlass geben und sind hier nochmal zusammengefasst. Man ist nicht mehr Herr im eigenen Hause, um das bisschen salopp zu sagen, und man hat keine Kopiermöglichkeiten. Dann aber auch ein mehr technisches Problem, was aber auch sehr bedeutend ist, die Portabilität von Inhalten und Daten, weil ja es alles sehr an einen bestimmten Zustand des Rechners und gebunden ist, und wenn sich da etwas ändert durch Einspielung von anderer Software oder Systemänderung, dann bestehen da Hindernisse der Portabilität. Eine große Frage war, ob Trusted Computing etwa im urheberrechtlichen Bereich zu einer Verschärfung der Problematik führt. Da gibt es keine völlige Einigkeit. Ich habe mich für diese Fassung entschieden. Es gibt keine qualitative Verschärfung hinsichtlich Schrankenbestimmung, Umgehungsschutz und all diese Dinge, aber es gibt, und da sind sich alle einig, eine quantitative Verschärfung. Man hat die Probleme, die im urheberrechtlichen Bereich sind, schon bei DRM, die hat man hier verstärkt. Aber sozusagen keine neue Kategorie, keine neue Dimension ist erreicht. Das war auf jeden Fall die vorherrschende Meinung, wobei es manchmal nicht ganz genau weiß, wie man eine Erhöhung der quantitativen Aspekte, ob das nicht auch umschlägt in Qualitatives. Aber ich glaube, dass ich insgesamt das einigermaßen fair wiedergegeben hat, dass man sozusagen prinzipiell auf demselben Niveau der urheberrechtlichen Problematik ist. Dass also TC da nicht etwas wesentlich Neues beigetragen hat. Es kam dann zum Schluss der Diskussion nochmal bei dem Versuch, nun insgesamt zu beurteilen, ob Trusted Computing für DRM ja nun gut, schlecht, irrelevant ist, eine Meinung, die deutlich ausgedrückt wird und auch nochmal von den Medienvertretern verstärkt wird. Schließlich wird es darauf ankommen, ob die technischen Probleme, die technischen Eigenarten der Trusted Computing Platforms, ob die eine Inflexibilität, eine Benutzerunfreundlichkeit, eine Schwerfälligkeit nach sich ziehen, was einige bei dem gegenwärtigen Status attestieren wollten. Und dann würde sich das auf dem Markt nicht durchsetzen, denn schließlich geht es darum, den Markt, den Endbenutzer zu erreichen, und das würde man nur durch Benutzerfreundlichkeit. Die Medienvertreter, also Herr Gersting von Universal Marketing, Group hat das sozusagen als sein dominantes Prinzip. Die Benutzerfreundlichkeit muss bei allen Lösungen, bei allen Businessmodellen im Vordergrund stehen. Erst dann wird man erfolgreiche Businessmodelle haben. Das war in gewissermaßen, wie derjenige, der das ausgedrückt hat, ein Abwiegeln der so heiß diskutierten Problematik, wie stark Trusted Computing in die Rechte eines End-Users eingreift. Dann eine längere Diskussion, der ich technisch auch nicht ganz folgen konnte, aber die ich immerhin soweit wiedergeben möchte. Es gibt neben Trusted Computing Platforms auch noch andere, viele andere technische Möglichkeiten, um Urheberrechte zu schützen. Eine längere Diskussion über den Einsatz von Smartkarten und anderen Technologien. Also es scheint Möglichkeiten zu geben, an den Trusted Computing Platforms vorbeizugehen, um Urheberfragen positiv zu entscheiden. Dennoch, was ja auch die Diskussion hier in diesem Raum immer wieder dominiert haben, es gibt sozusagen ein berechtigtes Misstrauen gegen das, was jetzt TCG und andere machen. Und deshalb gab es zum Schluss noch Empfehlungen an TCG, aber auch an alle, die an diesen Trusted Computing Ideen weiterarbeiten. Der Hauptpunkt ist Punkt 1. Man muss Social Trust entwickeln und dazu gehören Maßnahmen auf allen Ebenen. Das heißt, offene Diskussionen wie dies vielleicht, aber auch Zugehen auf die Opponenten, die in irgendeinem Punkt Bedenken haben. Also das ist ein Hauptpunkt. Die anderen sind wichtige Punkte, aber eher in gewisser Weise Unterpunkte. Auch hier ist es erwähnt worden, gestern glaube ich, dass man Non-Profit-Organisationen aufnehmen sollte, um auch andere Aspekte in Diskussion zu bekommen. Dann Policy Enforcement verstärken, das ist nur ein anderes Wort für das, was da oben mit Social Trust auch mit gemeint ist. Dann auch etwas, was bei uns nochmal gesagt wird, dass die Haftungsbestimmungen ja geklärt werden müssen. Die könnten nicht, wie gestern das gesagt wurde, durch Liability Dumping einfach irgendwo abgeladen werden auf den schwächsten Teilnehmer in diesem. Und es würde sehr vertrauensbildend wirken, wenn man sich für Open-Source-Anwendungen öffnen würde, da diverse Modelle entwickeln könnte. Also, wenn ich alles zusammenfassen, es war eine so von der tiefgreifenden Kontroverse bisschen befreite Diskussion, die Chancen sah und aber auch notwendige Maßnahmen empfohlen hat. Insgesamt würde ich das so zusammenfassen, Trusted Computing ist schon interessant für DRM, aber es muss sozusagen in der Auswirkung auf den End-User noch deutlich verbessert werden und durchsichtiger werden. Das ist vielleicht meine Zusammenfassung des Workshops. Ich hoffe, dass ich in der Kürze nicht an den Intentionen der anderen Teilnehmer zu weit vorbeigehen, aber es war eine Diskussion von 2 Stunden und das ist meine Präsentation der Ergebnisse. Danke Ihnen.
Geben, in der natürlich auch die Ergebnisse der Workshops, wie jetzt hier präsentiert, nachzulesen sind. Also Sie müssen jetzt nicht alles mitschreiben. Die wird spätestens in den nächsten 14 Tagen zur Verfügung stehen, entweder digital oder als Printversion. Ich vermute mal eher digital, aber das werden wir dann sehen. Und Sie werden natürlich alle benachrichtigt darüber. Die zweite organisatorische Bemerkung ist die, wir haben auch heute wieder so ein Feedbackbogen, so ein Beurteilungsbogen für unsere Veranstaltung im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Wären wir Ihnen natürlich dankbar, wenn Sie Ihre Anregungen, Wünsche und Kritik uns mitteilen können, damit wir die nächste Veranstaltung vielleicht noch besser machen können als die. So, Herr Sieter, Ihr Slot.
Guten Tag. Mein Name ist Oliver Sieter, Europäische Kommission, DG Wettbewerb. Ich habe die Ehre gehabt, eingeladen zu sein, die Sektion 5, Marktzugangsprobleme vor allem für die mittelständische Softwarebranche zu moderieren. Teilnehmer waren der Herr Professor König, den Sie schon zuvor gehört haben im Plenum, Herr Dr. Alborn, Rechtsanwalt bei Linklaters London, Herr Rumstich, Software-Developer, Herr Friederistik, tätig bei einem Consulting-Unternehmen und last but not least der Herr Hübner von Microsoft. Die erste Frage, die sich gestellt hat, war die, wer denn letztlich mit solchen Zugangsschranken konfrontiert ist im Markt und ob es überhaupt solche Personen oder Firmen gibt. Zum einen, glaube ich, ist die Frage dahingehend beantwortet worden, dass durch das Zusammengehen von doch wichtigen Firmen eine gewisse Wahrscheinlichkeit da ist, dass der Standard, auf den man sich in diesem Forum einigt, einigermaßen kritische Masse hat und dass dadurch natürlich Unternehmen, die Alternativen zur TC-Sicherheitsarchitektur andenken und zu vermarkten versuchen, aus wettbewerblicher Sicht in einer schwierigeren Position dastehen, als das zuvor der Fall gewesen sein mag. Deshalb auch auf dem Slide, also Plattformwettbewerb, der zugunsten einer Standardisierung vielleicht zurücktritt und wo der Wettbewerb dann nicht mehr zwischen zwei verschiedenen Standards passiert, sondern wo der Wettbewerb im Markt basierend auf einem und demselben Standard passieren wird. Des Weiteren konnte, glaube ich, nicht ganz ausgeräumt werden, dass es sehr wohl das Potenzial zumindest aus technischer Hinsicht gibt, gewisse Zugangsbarrieren zu errichten. Allerdings stellte sich dann die Frage, ob es überhaupt mit dem Business Model der bei TCG oder dann auch auf Software-Implementationsebene tätigen Firmen überhaupt konform geht, solche Barrieren auszunutzen oder solche Barrieren zu errichten. Und da war eben auch von Seiten von TCG und auch Microsoft ganz deutlich vernehmbar, dass es also deren Business Model eigentlich widerspricht, solche Barrieren, die es wohl gibt, auszunutzen. Letztlich kennen wir oder wurde schon besprochen den Netzwerkeffekt-Dimension dieser Märkte. Klarerweise ist TCG eine Technologie, die Schnittstellen vorweist. Und wenn ich basierend auf diesen Schnittstellen Applikationen entwickle, dann ist auch klar, dass diese Applikationen nicht auf einer alternativen Plattform laufen werden. Das heißt, ich habe wiederum, was auch, glaube ich, im US-Microsoft-Case recht schön herausgearbeitet wurde, ich habe zumindest Potenzial einer Art Applications Barrier to Entry, nämlich viele Applikationen sind für den Benutzer gut. Das heißt, selbst wenn eine Plattform, die rein technisch oder qualitativ besser aussieht, wenn sie keine Applikationen vorweisen kann, dann wird der Benutzer vielleicht nicht den Schritt zu dieser Plattform hin machen. Andererseits muss man sagen, dass gerade das Zusammengehen in TCG von Firmen und die relativ offene Gestaltung, so wie das eben wir gehört haben jetzt auch heute, vielleicht gerade dazu führen kann, dass eben Applikationen nicht plattformspezifisch werden, wenn ich sie zu den Spezifikationen, die TCG ausgibt und die vielleicht Microsoft mit der Next Generation Secure Computing Base ausgibt, schreibe. Eine Anmerkung aus dem Publikum bei unserem Panel war die, dass nicht alle Firmen jeweils dafür bekannt waren, innerhalb der Spezifikationen zu bleiben und eben nicht zu erweitern, die Spezifikationen. Und wodurch dann die Frage aufgeworfen wurde, sind Applikationen, die dann zum Beispiel auf einer TCG-compliant Implementation, die durch zum Beispiel einen Linux-Provider basieren, auch exekutierbar auf einer TCG-Plattform, die eben von anderen Leuten und vielleicht sogar erweitert implementiert worden ist. Also die Frage nach der Interoperabilität. Ein zweiter Aspekt, der vom Herrn Friederizik herausgearbeitet wurde, ist der, ob nach ökonomischer Sicht denn überhaupt Anreize bestehen, was eben von Microsoft zum Beispiel verneint wurde, diese Barrieren, die sich vielleicht technisch oder strategisch ergeben mögen, auszunutzen. Laut seinen Ausführungen ist nicht ganz auszuschließen, dass jeweils in einem Wettbewerbsszenario diese Anreize nicht bestehen. Das heißt, Man kann nicht ausschließen, dass alle Firmen, die da mitmachen, keinerlei ökonomische Anreize haben, vielleicht diese Barrieren irgendwie auszunutzen, um ihrem eigenen Businessmodell Vorschub zu leisten. Marktzugangserschwernisse für mittelständische Betriebe und das Kartellrecht. Das war dann letztlich eine dritte Dimension unserer Diskussion. Warum? Weil das Kartellrecht durchaus auf den ersten Blick Einschlägigkeit beansprucht, was Unternehmen anlangt, die zusammenkommen, um Vereinbarungen einzugehen über gewisse Standards, und nichts anderes ist TCG. Ich glaube, das hat auch der Herr Professor König heute schon ganz gut erklärt. Artikel 81 ist eben die einschlägige Bestimmung des europäischen Kartellrechts, und zwar Artikel 81 des EG-Vertrags. Und die Diskussion, die dann im Workshop sich ergeben hat, war eine, die auch ziemlich stark auf das Verfahren und auf den Rahmen, innerhalb dessen der Standard determiniert wird, abgestellt hat. Die Kommission hat hier auch gewisse Leitlinien, wonach solche Vereinbarungen zu beurteilen sind. Und eben ein wichtiger Aspekt des Betrachtens solcher Situationen ist der, dass natürlich durch dieses Zusammenkommen von wichtigen Industrieteilnehmern sehr leicht kritische Masse erzeugt wird. Sprich, der Markt folgt dann diesem Standard. Und dass dann zumindest aus wettbewerbsrechtlicher Sicht eine solche Vereinbarung sicherzustellen hat, dass sie offen und transparent ist und dass Lizenzen oder Zugang zu Spezifikationen unter dieser Vereinbarung auch unter reasonable and non-discriminatory, und dafür steht RAND, das Akronym, Konditionen erfolgt. Sprich, ich gewähre diesen Unternehmen das Recht, mehr oder weniger den Markt mit ihrem Standard in eine Richtung zu bewegen. Aber andererseits will ich im selben Moment haben, dass eben vor allem kleine und mittelständische Betriebe Zugang zu diesen Spezifikationen haben, sodass sie eben auch Applikationen schreiben können, die dann diesen Mehrwert für den User, wenn es denn einen solchen gibt, beinhalten. Die TCG, es war auch ein Vertreter in unserem Workshop, hat sich dann eine Diskussion ein bisschen ergeben, ob zum Beispiel die Mitgliedsbeiträge, die der Herr Professor König schon angesprochen hat, im Plenum, ob die vielleicht insofern diskriminierend sind, als $7,500 vielleicht für kleine und mittelständische Unternehmen doch eine gewisse Zugangsschranke darstellen. Und eingedenk dessen, dass die Mitgliedschaft im TCG dann auch das Recht verbrieft, Zugang zu diesen Spezifikationen zu haben. Ich glaube, die Frage wurde abschließend nicht geklärt. Es hat Meinungen im Workshop gegeben, dass diese $7,500 eigentlich kein hoher Betrag sind, und andere, die vielleicht da tendenziell ein bisschen vorsichtiger diese Frage beantwortet hätten. Bezüglich der, was vielleicht jetzt ein bisschen aside sind, wurde nochmal bestätigt von Seiten Microsofts, dass es keine Zertifizierung der Applikationen gibt. Das war eine Frage, die gestellt worden ist, die kam aus dem Publikum. Dass andererseits die TCG-Spezifikationen, wenn man denn Mitglied der Organisation ist, also auch durchaus zugänglich sind Softwareunternehmen, die zum Beispiel das Ganze auf einer Linux-Plattform implementieren wollen. Das also, und das ist, glaube ich, auch schon, ich war gestern nicht da, aber das wurde schon gestern scheinbar gesagt, dass IBM in dieser Richtung schon forscht und entwickelt. Ich hoffe, ich habe jetzt niemandem Unrecht getan, der Teilnehmer des Workshops, auch die Publikumsmeldungen, die sehr interessant waren, nicht irgendwie falsch interpretiert. Ich habe auch, da ich Jurist bin, vielleicht manchmal nicht ganz folgen können den technischen Feinheiten, Und ich hoffe, dass diese Zusammenfassung ein bisschen nützlich für Sie war. Danke.
So, nun kommen wir, jetzt kommen wir zum letzten Workshop, zum Workshop 6, zu den sicherheitstechnischen Forderungen an TCG und NGSCB. Und Sie können sich vorstellen, dass es da eigentlich heiß herging, zumindest in den Vorgesprächen. Und Frau Dr. Schulz präsentiert jetzt die Ergebnisse.
Ja. Ja, mein Name ist Sandra Schulz, ich komme vom Bitkom, bin da für den Bereich IT-Sicherheit zuständig. Ich habe eigentlich auch mehr mit einer emotionshafteren Diskussion gerechnet. Das war relativ emotionslos, wahrscheinlich auch, weil Herr Weiß auf dem Podium saß und nicht mehr im Zuschauerraum. Wir haben insgesamt war noch dort Herr Magun. Herr Weiß und Herr Magun haben am Anfang auch gleich eine Präsentation dargestellt, in dem sie ihre Forderungen aufgesetzt haben. Herr Waldner, Herr Meinschein und Herr Lamatia haben keinerlei Präsentationen vorgeführt und haben dann nachher auf Fragen oder auf die Fragen, die auch vom Chaos Computer Club oder CryptoLibs Amsterdam kamen, direkt geantwortet. Ich habe die Ergebnisse, die in den Präsentationen waren, hier nicht aufgeführt. Die werden nachher natürlich zusammengefasst und noch dokumentiert. Ich habe hier versucht, oder wir haben versucht, in den nächsten drei Folien mehr die Ergebnisse zusammenfassen, die in der Diskussion im Workshop, respektive bei den Diskussionen, die technischen Diskussionen an den Tag davor kamen, zusammenzufassen. Natürlich auch hier etwas vereinfacht. Ich hoffe, der eine oder andere, denn Techniker wird noch manche Vereinfachung hier nicht ganz so genau nehmen. Ich denke, dafür ist das Thema auch zu schwierig. Es gibt insgesamt drei Ergebnisfolien und dann noch eine Abschlussfolie. Also eine Folie, die erste, die wir versucht haben zusammenzufassen, ist diese Schlüsselfrage. Wer kontrolliert die Schlüssel? Grundsätzlich werden die Schlüssel im TPM oder beim Hersteller generiert und Migration ist mit hohem Aufwand möglich. Teilweise wurde gesagt, es gibt Schlüssel, die sind gar nicht migrierbar. Einheitliche Aussagen, vertrauenswürdige Aussagen, konnte ich nicht aus der Diskussion mitnehmen. So Forderungen waren, dass der Endorsement Key, also dieser Trusted Key, unter Umständen sollte eine dezentrale Erzeugung dieses Endorsement Key im TPM beim Nutzer sein, also nach Kauf des Gerätes. Es sollte eine Migration der Schlüssel, wobei der Schlüssel, da kommen wir später auch noch zu, nicht nur diese drei Schlüssel sind, EK, AIK und STK, möglich sein. Es wurde gefordert, dass die Kontrolle über die Schlüsselerstellung zum Beispiel durch International Trusted Persons mit so einer NDA-Erklärung kontrolliert wird. Es soll eine internationale Vereinigung erstellt, internationale Gruppe aufgestellt werden, die die Schlüsselerstellung und der Generierung kontrolliert und der man trauen kann, weil sie international besetzt ist. Es wurde darüber diskutiert, ob dieser EK, dieser Endorsement Key, ob man da eine Kopie erstellen könnte nach Kauf des Gerätes und damit seinen eigenen Trusted-Baum sozusagen erstellt. Über die technische Möglichkeit, respektive Sinnhaftigkeit, wurde diskutiert und ich glaube, ganz abschließend konnten sie auch nicht sichergestellt sein, ob das überhaupt sinnvoll ist, wenn man diesen ganzen TPM oder TCPA-Idee sieht. Des Weiteren wurde gefordert, dass alle Verwendungsschlüssel offengelegt werden und alle Schlüssel wurde gefordert, darunter war zum Beispiel ein Schlüssel, AES-Schlüssel, Herr Müller-Magun hat noch einen anderen Schlüssel genannt, der scheinbar in der Spezifikation existiert und dessen Verwendung und dieser welchen Funktion nicht klar ist. So, dann gab es die zweite Diskussion oder ein Teil, war diese verborgenen Kanäle, über die auch mal wieder gesprochen wird, dass Kanäle zu den Herstellern existieren von den Geräten und dass darüber Daten übersendet werden nach Kauf des Gerätes. Also TCG hat eindeutig gesagt, es gibt keine solche Kanäle in der Spezifikation, es sind auch keine vorgesehen. Was die Hersteller damit machen, das ist nicht im Rahmen von TCG spezifiziert. Auch hier wurde nochmal gefordert, dass eine Transparenz ist, über die Umsetzung von der TCG-Spezifikation auch wieder durch diese Trusted Persons, unabhängige Instanz, die dort konkret nach Kanälen forscht. Der dritte Bereich war insgesamt nochmal TPM. Da gab es so zwei Schwerpunkte, habe ich dieser Diskussion entnommen. Zum einen führt die Gefahr zurzeit, TPM kann man ausschalten. Es wurde gefordert, dass dazu ein Hardware-Ausschalter oder Hardware-Schalter möglich ist und dass keinerlei Software das machen kann. Eine Software-Ausschaltung oder Einschaltung wurde auch seitens TCG gesagt, das gibt es nicht, ist auch nicht vorgesehen. Und es wurde gefordert, dass es trotzdem, dass TPM hardwaremäßig ausgeschaltet werden kann, elektronisch. Derzeit ist nicht vorgesehen, dass das TPM auf der CPU installiert werden soll. Es wurde darauf hingewiesen, dass wenn das passiert, diese Abschaltbarkeit hardwaremäßig nicht möglich ist. Und dann war die Frage nach Kontrollverlust, weil man wirklich keinen Zugriff mehr auf TPM hat und da auf den Status von dem TPM. Ein Diskussionspunkt, den ich sehr interessant war, dass gefordert worden ist, dass die ganzen TPM, TSS, CRTM, dass man den Status dieser einzelnen Module, Hardware-Teile, auch als Nutzer monitoren kann. Es wurde deswegen ein Tool gefordert für den Nutzer, der ansehen kann, ist dieses oder jenes ein- oder ausgeschaltet, wann ist es zuletzt verwendet worden. Hier wurde von TCG und NGSCB gesagt, dass derartige Tools vorgesehen sind und auch von also NGSCB gesagt, dass dort ja dran gearbeitet, weil man sagen kann, dass an NGSCB schon gearbeitet wird. Jedenfalls ist das diese Idee weiter aufgenommen worden und schon bevor die Diskussion hier hochkam. Oh, ich habe doch noch eine vierte Folie als Ergebnis. Verschlüsselungsalgorithmen. Es gab eine Diskussion, welche Verschlüsselungsalgorithmen werden genutzt, welche Zertifizierungslevel werden eingesetzt. Ich denke, da waren sich auch alle Partner am Tisch einig, dass die aktuellsten kryptografischen Algorithmen genutzt werden sollten, keine veralteten Schlüssellängen, keine veralteten Zertifizierungslevel und natürlich, dass das standardkonform eingesetzt wird. Die zentralen Ergebnisse des Workshops zusammengefasst ist, dass im Grunde genommen der Diskussion meiner Meinung nach eine Trennung von TCG und NGSCB nicht möglich war. Daraus kann man die Forderung schließen, dass dort mehr Transparenz erfolgen müsste, auch von Microsoft-Seite aus, um auch klarzulernen, was ist wo spezifiziert und was wird von NGSCB in die Spezifikation von TCG später übernommen. Also der zweite Punkt, also NGSCB und TCG-Vertreter waren für, das haben Sie auch mehrmals betont, gezielte und fundierte Kritik offen, wenn sie fachlich fundiert ist und nicht für allgemein pauschale Kritik. Es wurde dargelegt, dass die erarbeiteten Ergebnisse, also die Sie hier in den Folien sehen und die auch dann präsentiert worden sind von den Vertretern im Plenum, an zentraler Stelle weitergegeben werden und dort die Kritik sehr ernst genommen wird, die herrscht. Als letzten und interessantesten, also ich würde sagen, den interessantesten oder den wichtigsten Punkt bei der Diskussion kam raus, dass TCG zwei neue kostenlose Mitgliedschaften einführen möchte. Das war schon gestern schon mal im Thema, hieß es nochmal näher erläutert worden. Es wird im Board of Directory eine Beratungsfunktion, sozusagen eine Mitgliedschaft eingeführt und auf Spezifikationsebene eine Mitgliedschaft. Auf Nachfrage vom Plenum nochmal, wer dort teilnehmen soll, wer an dieser kostenlosen Mitgliedschaft partizipieren kann, wurde gesagt, dass also seitens Vorschläge für Teilnahme von europäischen Interessenvertretungen sind herzlich willkommen. Und ich denke, das geht auch so in Richtung, was Herr Becker und Herr Sita angesprochen haben, hat das eben insgesamt mehr Transparenz und dass auch diese Mitgliedsbeiträge, die teilweise scheinbar in der Diskussion entnehme ich, dass zu hoch gefordert sind, dass das genutzt wird von bestimmten Interessenvertretungen dort kostenlos näher an der Entwicklung und an der Spezifikation teilzunehmen. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier die wichtigsten Anregungen aufgenommen und hier fühlt sich keiner irgendwie auf die Füße getreten. ja, denke, die Bundesregierung wird den letzten Punkt aufnehmen und entsprechende Vorschläge dort weiterreichen. Und ja, möchte mich nochmal bei allen für die Teilnahme am Workshop bedanken.
Präsentation der Workshop-Ergebnisse kommen wir quasi zum nun wirklich letzten Tagesordnungspunkt. Ja, Zusammenfassung, ich würde sagen, das ersparen wir uns im Moment, das ist relativ schwer, aber wir hören mal, was das Bundesinnen- und das Bundeswirtschaftsministerium zu dem heutigen und gestrigen Symposium zu sagen hat.
Ja, ich darf mich erstmal vorstellen, mein Name ist Christian Engel aus dem Bundesministerium des Innern, aus dem Referat für Sicherheit in der Informationstechnik und ich vertrete hier heute den Herrn Fehrenkotte, der leider nicht kommen konnte. Zunächst möchte ich erstmal den Kollegen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit meinen Dank aussprechen für diesen, wie ich meine, doch wirklich gelungene Symposium, was doch sehr informativ war, nicht nur für mich, denke ich, sondern auch für alle Beteiligten hier. Das Bundesministerium des Innern ist für Sicherheit verantwortlich und in dem Zusammenhang auch insbesondere für den Bereich der IT-Sicherheit. Zunehmende Sicherheitsvorfälle wie Virusattacken, DOS-Attacken und sonstige Schadprogramme bereiten uns zunehmend Sorgen. Und von daher, sage ich mal, sind wir ein bisschen vorbelastet, indem wir sagen, okay, Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit begrüßen wir erstmal potenziell. Dabei ist es natürlich wichtig, dass neue Sicherheitstechnik nicht zu Schwachstellen in anderen Bereichen und Punkten führen darf. Also beispielsweise im Bereich Datenschutz oder im Bereich informelle Selbstbestimmung. Hier hatte ich doch während des Symposiums einige Bedenken bei diesen Punkten gehört. Was habe ich nun selbst im Rahmen dieses Symposiums für meine tägliche Arbeit mitgenommen? Also zum einen hat mich sehr beeindruckt die große Teilnehmerzahl. Das zeigt doch einfach, welche Bedeutung dieses Thema TCG, NGSCB, Trusted Computing, im Allgemeinen in der, sage ich mal, IT-Community genießt. Was wir wollen, so habe ich das hier mitgenommen, ist mehr Sicherheit, ja, aber bitte dann ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Weiterhin, was mir wichtig erscheint, ist, dass hier Transparenz hergestellt werden muss. Sicherheit wird nur dann akzeptiert, wenn Sicherheit transparent ist. Und um es so kurz auszudrücken, also no security by obscurity wollen wir. Es muss halt sehr transparent sein und für jeden verstehbar sein. Weiterhin habe ich mitgenommen, dass Trusted Computing einen Mehrwert haben muss, damit es akzeptiert wird. Das heißt, es muss sinnvolle Anwendungen geben für Trusted Computing. Der Herr Weiß, glaube ich, hatte es gesagt, wenn alles, was mit Trusted Computing möglich sein soll, schon jetzt möglich ist, wozu brauche ich dann Trusted Computing? Es muss also tatsächlich hier einen Mehrwert für den Nutzer geben, der auch einsichtig gemacht werden kann. Weiterhin hatte ich gesehen, dass von den meisten Bundling als problematisch erachtet wird. Jeder Anwender will oder muss selber bestimmen können, welche Komponenten er nutzen will. Und ich glaube, das war hier auch eine wesentliche Forderung des Symposiums. Und ganz wichtig, neue Sicherheitstechnik wird nur dann akzeptiert, wenn der Nutzer Vertrauen hat. Was nutzt mir die beste Sicherheitstechnik, wenn die Leute das nicht benutzen, weil sie Angst davor haben, vielleicht weil sie es nicht verstehen? Und natürlich, was hier meiner Meinung nach nur am Rande kurz angesprochen worden ist, NGSCB und TCG ersetzen nicht die bisherigen Sicherheitskomponenten. Ja, wie der Herr Hübner ausgeführt hat, ist weiterhin möglich, dass immer noch Viren den Computer befallen. Die werden zwar jetzt die entsprechenden NGSCB-geschützten Applikationen nicht mehr so schädigen, wie es vielleicht früher der Fall war, aber zum Beispiel Virenbefall ist trotzdem noch möglich. Ne? Und Komponenten wie Virenscanner und Firewall werden damit nicht überflüssig. Und das muss man halt den Endanwendern einfach auch sagen. Also hier keine falschen Werbeaussagen machen, kaufe TCG und NGSCB und du bist glücklich, du bist sicher, sondern das kann halt nur ein, ja, sag ich mal, einen Zusatznutzen, eine Zusatzsicherheit bieten. Weiterhin die Forderung, die ich hier mitgenommen habe, dass entsprechende Schlüssel sicher erzeugt werden müssen und migrierbar sein sollen. Alles in allem gibt es also noch viel zu tun, zum Beispiel auch, dass wirtschaftspolitische und kartellrechtliche Aspekte untersucht werden müssen, aber da wird der Dr. Sandel wahrscheinlich gleich noch was dazu sagen. Außerdem müssen die Anwender verstehen, was NGSCB und TCG machen. Und zwar meine ich hier nicht die Experten hier in dem Raum, sondern wichtig ist, dass die Leute auf der Straße da unten, sage ich mal, der Händler vom Imbiss, der abends sein Online-Banking macht, versteht, warum NGSCB und TCG ihm helfen, dass er jetzt sicherer seine Geldtransaktionen macht. Und da sehe ich doch noch erhebliche Probleme beziehungsweise einen weiten Weg. Ich habe hier Begriffe gehört wie Storage, Rootkey, RSA, TPM, AES, um nur einige zu nennen. Und diese Technik sozusagen transparent zu machen, da sehe ich noch einen weiten Weg vor uns. Aus meiner Sicht muss es irgendwann so leicht erklärbar sein, wie beispielsweise der Sicherheitsgurt im Auto oder der Airbag. Und da sehe ich einfach auch eine gewisse Herausforderung für die, die diese Technik promoten wollen. Auf jeden Fall von unserer Seite werden wir Konkretes tun. Wir stehen jetzt schon zusammen mit dem Kollegen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mit den entsprechenden Herstellern und Firmen in Kontakt, tauschen hier technische Informationen aus, werden eine transparente Informationspolitik in dem Bereich betreiben, sodass wir versuchen wollen, dass sich jeder ein objektives Bild von der Technik machen kann. Und darüber hinaus natürlich auf die Hersteller einwirken, dass nur der Sicherheit dienende Funktionen umgesetzt werden. Und zum Schluss noch ein Beispiel aus der, sag ich mal, jüngeren Vergangenheit vor einiger Zeit. Ich glaube, es war beim Pentium 3, sollte auch eine Seriennummer eingeführt werden. Ne? Das ist dann irgendwo auch am Widerstand der, sag ich mal, Community, der Anwender gescheitert, weil niemand gesehen hat, was er für einen objektiven Nutzen davon hat. Und so sehe ich jetzt auch, das auch mit den neuen Techniken, was wir tun können, ist transparente Informationen für alle zu vermitteln über die Akzeptanz der Technik. Muss der Anwender entscheiden. Sie als Kunde und Anwender werden bei einem funktionierenden Markt über den Erfolg dieser Systeme selber entscheiden können und müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.